Guten Morgen miteinander. Schön, euch zu sehen. Es ist ein bisschen Lückentext, wenn man in die Runde schaut, aber es ist gut, dass ihr da seid. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Der Text, den ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt, steht im Jesaja 55, Verse 8 bis 9. Das ist nicht der Predigtext, aber ich fand, es ist eigentlich ein guter Auftakt. Und ich habe mich gefragt, was habt ihr eigentlich so für Gedanken gewälzt in den letzten 2 bis 3 Monaten und in dem ganzen Kontext von Corona? Wie ist es euch gegangen? Was habt ihr euch überlegt? Was sich Gott überlegt? Und wie habt ihr das Spannungsfeld ausgehalten, einmal mehr nicht so recht zu wissen, was das soll, was da abläuft und wie das weitergehen kann? Ich habe als Titel für meine Predigt gewählt, Gottes Regie trauen und uns vom Heiligen Geist dabei helfen. Zeit oder Ostern ist bereits einige Zeit vorbei und auch Ufert und Pfingsten haben wir ja bereits hinter uns gelassen. Ich habe trotzdem einen Text für die heutige Predigt gewählt, wo noch vor Ostern, also ein Ereignis beschreibt, das noch vor Ostern stattfindet. Ein Text aber auch, der einen starken Zusammenhang hat, nachher mit Ostern, mit Ufert und auch mit Pfingsten. Es ist ein Text aus dem Johannes 16, Verse 5 bis 11. Und das ist eigentlich der letzte Abschnitt von der Abschiedsrede von Jesus. Wir werden sehen, dass er die Jünger hier unterweisen, ihnen nochmal Sachen mit auf den Weg gibt und er weist hin auf den, der wird kommen, auf den Heiligen Geist. Und ich denke, das ist eine Lektion, die ich heute Morgen mit euch zusammen ein bisschen näher anschauen möchte, eine Lektion, die eben nicht nur für die Jünger wichtig ist. Ich lese den Text zuerst aus der Elberfelder Übersetzung und nachher noch aus der Neues Leben Übersetzung. Jesus sagt da zu den Jüngern im Johannes 16, 5 bis 11, jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Und aus der Neues Leben Übersetzung nochmal. Nun aber gehe ich fort, sagt Jesus, zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. In dieser Textpassage befinden wir uns zusammen mit Jesus und den Jüngern in Jerusalem. Und er redet da zu ihnen, er teilt ihnen die Worte mit, er unterweist sie, weil er sie versucht vorzubereiten auf das, was kommt. Bevor ich mit euch durch den Text durchgehe, möchte ich aber noch schauen, was ist eigentlich der Kontext? Was ist im Vorfeld von diesem Gespräch passiert? Was läuft da in den Wochen und Monaten vor dem Moment, wo Jesus die Worte an die Jünger richtet? Ab Kapitel 11 lesen wir nämlich da davon, dass die Jünger in einem regelrechten Wechselbad von den Gefühlen sich befunden haben. Sie haben zum Beispiel im Kapitel 11 erlebt, wie Jesus den Lazarus, seinen Freund, hat auferweckt. Ich stelle mir vor, das muss auch für die Jünger, die doch einige Wunder schon gewohnt sind, eine wahnsinnige Zäsur, ein Einschnitt gewesen sein. Ich denke, dass es für sie im Moment auch ein bisschen vom Triumph war und vom Gefühl, wow, also der Jesus, der ist sogar grösser als der Tod. Ich denke, sie waren sehr ehrfürchtig und auch freudig. Später lesen wir davon, dass die Jünger mit Jesus in Jerusalem einziehen und der Einzug von Jesus auf dem Esel, der ist auch so ein triumphaler Moment. Da ist so viel Zuwendung von den Menschen gekommen, so viel Jubel. Sie haben ihre Kleider und so Palmzweige auf den Boden gelegt und sie haben Jesus sozusagen als König bejubelt. Und ich denke, bei den Jüngern hat das eine wahnsinnige Entlastung ausgelöst. Jesus hat ja schon mehrfach sein Leiden angekündigt, aber jetzt wird plötzlich doch sichtbar, Mama, das kommt gut. Der König ist mit uns unterwegs und Jesus wird der Messias sein, wie wir uns ihn vorstellen. Er wird das Volk Israel aus dieser Besatzung der Römer befreien. Ich denke, dass dieser Einzug bei ihnen so eine Bestätigung hat ausgelöst, dass es gut kommt. Und auch vielleicht, ja, auch wieder ein kleiner Stolz, dass sie da dabei sein dürfen. Dass sie auf Jerusalem sind, hat damit zusammengehangen, dass das Passafest ist angestanden. Und auch das war ein Fest der Freude gewesen. Ein Fest, wo sich alle daran erinnert haben, an Exodus und daran, wie Gott ganz mächtig eingegriffen hat und das Volk Israel hat aus Ägypten rausgeführt. Also auch da viel Grund zur Freude. Wir können also sagen, es ist doch eigentlich alles gut gewesen. Wo sie dann aber zusammensitzen am Passa, mal wird plötzlich, kommt so eine andere Note drin rein. Ich habe das Gefühl, es geht wie eine Wende. Erstens mal fällt vielleicht auf, dass Jesus nachdenklich wirkt, dass er vielleicht ein bisschen weniger schwätzt als sonst. Und die Jünger merken auch, irgendwie ist plötzlich der Wurm drin. Es kommt nachher die Fusswäschung, das lesen wir auch im Johannesevangelium, wo Jesus den Jüngern die Füsse wäscht und sie merken, so ganz wohl ist es ihnen nicht dabei. Irgendetwas ist komisch. Sie sind so ein bisschen peinlich berührt. Sie haben das Gefühl, so, wenn wir, so einen Herrscher wollen wir eigentlich nicht haben, der uns die Füsse wäscht. Und es kommt so etwas Komisches drin hinein. Und nachher, wie sie es schon geahnt haben, kommt die Ankündigung nochmal vom Leiden. Wieder das alte Lied, wo Jesus immer wieder darauf zu reden kommt und sie das gar nicht hören wollen. Jesus kündigt ihnen an, dass sie werden versagen. Dass der Petrus wird versagen, dass es einen gibt, der ihn wird verraten. Und Jesus redet auch von der kommenden Verfolgung. Ich denke, spätestens in dem Moment war der Jünger nicht mehr wohl gewesen. Und als er dann auch seinen Weggang ankündigt, da sind wir eben jetzt im Hier und Jetzt angelangt von Johannes 16, da war nachher nur noch Traurigkeit bei den Jüngern, Überforderung und Angst. Das ist die Grundstimmung in dem Kapitel 16, nach all dem, was vorhin schon an Auf und Ab, an Wechselbad der Gefühle bei den Jüngern ist abgelaufen. Ich möchte jetzt mit euch zusammen durch den Text gehen, Schritt für Schritt, und mal schauen, was da alles abläuft und was Jesus ihnen mit auf den Weg gibt. Im Johannes 16, der Text fängt mit den Versen 5 und 6 an, die ich gewählt habe, und das heisst: Jetzt aber, sagt Jesus, gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, Gott, dem Vater, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Mir dünkt sehr beruhigend, dass Jesus merkt, was in den Jüngern vorgeht. Ich denke, er ist fest auch mit sich beschäftigt. In dem Moment, so kurz auch von der Verhaftung und vor dem Kreuzestod. Ich denke, er ist mit sich beschäftigt gewesen, aber er hat die Jünger nicht aus den Augen verloren. Er merkt, was in ihnen vorgeht. Er sieht ihre Herz und er fühlt mit ihnen. Die Jünger, die sehen im Moment nur, dass ihr Lehrer, Meister, Freund und Retter sie viel zu früh wird verlassen. Dass sie ausgerechnet den verlieren, wo sie all ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben. Den, wo sie ihr Leben noch für ihn aufgegeben haben. Sie haben alles zurückgelassen, sind ihm nachgefolgt. Fassungslos und ohnmächtig nehmen sie zur Kenntnis, dass die Geschichte, die irgendwie so richtig gut hat angefangen, ziemlich aus dem Ruder läuft. Und dass es anders läuft, als sie sich vorgestellt und ausgemalt haben. Es ist ganz klar in dem Moment, dass die Jünger Gottes Regie nicht verstehen. Und dass sie dem bevorstehenden Ende nichts Gutes abgewinnen können. Schon gar nicht der Tatsache, dass Jesus sie verlassen will. Sie sind einfach nur enttäuscht, erschöpft und traurig. Mir kommt es vor, sie sind wie gelähmt in ihrem Abschiedsschmerz. Sie haben auch keine Fragen mehr. Jesus sagt, ihr fragt nicht, wo ich hingehe. Sie fragen nichts mehr. Mir denkt, sie haben wie innerlich abgehängt. Sie können gar nicht mehr recht mitgehen mit Jesus. Die Angst ist so gross, künftig ohne ihn müssen klar zu kommen. Ich denke, so Gefühl von Verunsicherung, von Irritation oder auch das Ringen mit Sorgen, mit Enttäuschungen und Fragen, das kennen wir alle auch. Vielleicht jetzt in dieser Corona-Zeit, aber längst nicht nur. Ich denke, das kennen wir auch in unserem ganz normalen Leben. Die Jünger haben einen langen Weg mit Jesus schon zurückgelegt und jetzt droht irgendwie alles auseinanderzufallen. Ich frage dich heute Morgen, wie ist denn das mit dir? Wie ist es bei dir? Wie geht es dir aktuell in deiner Geschichte mit Gott? An welcher Weggabel stehst du? Und welche Gefühle löst denn deine gegenwärtige Situation in dir aus? Im nächsten Vers, im Johannes 16,7, fährt Jesus dann fort und er sagt: Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Jesus erinnert die Jünger daran, dass er das Wort sagt. Ja, noch viel mehr, dass er das Wort ist. Da klingt ein bisschen etwas an von dem Ich-Bin-Wort aus dem Johannes 14, wo Jesus von sich selber behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus erinnert die Jünger daran, dass er das Wort ist. Und ich habe da nachgeforscht, was hinter dem Wort denn im Urtext steht, hinter dem Wort Wort, das er da ins Mund nimmt. Ich sage euch die Wahrheit. Wort, wie sie vom Himmel her definiert ist und wie wir sie von Jesus erwarten können, ist, und das finde ich hochspannend, die zuverlässige, beständige, tragfähige Wirklichkeit Gottes. Das ist Wort vom Himmel her. Zuverlässige, beständige, tragfähige Wirklichkeit von Gott. An die erinnert Jesus die Jünger. Und er betont, dass das, was wird geschehen, nämlich dass er geht, für die Jünger gut ist, auch wenn sie es nicht verstehen. Hinter dem Wörtli gut, das hier gebraucht wird im Griechischen, stehen Begriffe wie nützlich, förderlich, hilfreich, sogar vorteilhaft, im Vergleich besser. Und dann noch ein Aspekt, den ich spannend fand. Es heisst, es hat auch eine Bedeutung von zusammenbringend. Und wir kennen das so ein bisschen aus dem Wortgebrauch vielleicht, dass wir, wenn wir etwas gar nicht verstehen, sagen wir doch, das bringe ich jetzt nicht zusammen. Das geht irgendwie nicht auf, wenn etwas will man im Kopf nicht zusammenbringen. Und wenn Jesus da sagt, es ist gut für euch, dann heisst es auch, ich bringe es zusammen. Es wird früher oder später Sinn machen. Und dann lenkt Jesus den Blick der Jünger auf den Beistand, den er senden wird. Den Beistand, der sozusagen wie im Austausch zu ihm kommen soll. Und er redet davon, wie der Beistand in der Welt und unter den Jüngern wird wirken. Die Jünger sehen schwarz. Ihre Sicht ist verbaut. Ihr Herz verstört. Sie sind gefangen in ihren Erwartungen und sie kommen nicht klar. Und ich möchte dich heute Morgen wie fragen, auch hier in diesem Zusammenhang, kannst du akzeptieren, dass deine Wünsche, Pläne, deine Logik, vielleicht auch deine subjektive Worte, nicht immer dieser Wirklichkeit von Gott entspricht? Und glaubst du und kannst du dir immer wieder entscheiden, zu glauben, dass es Gott auch dann wirklich gut mit dir meint, wenn dein Leben nicht so verläuft, wie du es dir erhofft oder von ihm erbeten hast? Jesus lädt seine Jünger und auch uns ein zum Umdenken. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Da ist mir wieder mal so ein Lämpli aufgegangen, ein Lichtli. Und das habe ich wahnsinnig gern, wenn das passiert, wenn ein neuer, völlig für mich neuer Aspekt ins Spiel kommt. Und zwar ist mir noch nie bewusst gewesen, dass der Heilige Geist, der ja im Alten Testament durchaus punktuell erscheint. Also wir lesen im Alten Testament davon, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden zur Befähigung von bestimmten Aufgaben. Dass sie zum Beispiel der David, der gesalbt wurde zum König, ist so ein Beispiel. Oder auch die Berufung der Propheten. Dort taucht der Heilige Geist schon auf. Aber es ist immer punktuell auf einzelne Menschen. Und da jetzt macht Jesus eine Verheißung, der wird kommen. Im Austausch zu mir, sozusagen, er wird kommen, der Heilige Geist. Und mir ist bewusst worden, der kann ja eben erst nachher kommen, erst nach dem Sterben von Jesus, weil der Sühnetod von Jesus, dass er stellvertretend für uns stirbt, dass ja der erst den Weg zu Gott ebnet und die Menschen eigentlich erst so rein macht, dass sie den Heiligen Geist überhaupt empfangen können, dass sie überhaupt zu dem Tempel werden vom Heiligen Geist, wie wir es nachher lesen. Also Jesus geht sich hin, in seinem Wirken, in seinem Sterben. Nachher geht er und der Geist kommt. Und ohne den Gang ans Kreuz, ohne die Auferstehung, ohne die Himmelfahrt, wäre für seine Nachfolger eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist gar nicht möglich. Pfingsten ist darum aus meiner Sicht, und das ist mir neu bewusst worden, eigentlich ein ziemlicher Höhepunkt der Heilsgeschichte. Ein weiterer wichtiger Punkt in der Regie von Gott. Und dann möchte ich mit euch schauen, was der Heilige Geist denn eigentlich ist. Weil Jesus erklärt dann so die Aufgabe oder auch die Qualitäten von dem Geist. Das Wort, das dahinter steht, ist Parakletos im Griechischen. Und das bedeutet, jemand, der herbeigerufen wurde, um zu helfen. Jemand, der herbeigerufen wurde, um zu helfen. Und dann gibt es ganz verschiedene Begriffe, wie der Heilige Geist umschrieben wird. Und allein diese Begriffe zeigen etwas von der Höhe, Breite und Tiefe, die der Heilige Geist bietet, von seinen Qualitäten. Der Heilige Geist, der Paraklet, wird als Geist der Wort beschrieben. Als der, der uns eben die Wirklichkeit von Gott offenlegen kann. Er ist in dem Sinn ein Augenöffner oder ein Herzensöffner, vielleicht noch besser. Jemand, der offenbart, der bezeugt. Er ist der, der hilft, Worte auszulegen. Er ist der, der uns auch hilft, die Bibel zu verstehen. Er ist ein Übersetzer, ein Wegbereiter. Und dann die ganze Dimension von Seelsorge deckt er auch ab. Er ist ein Tröster, ein Helfer, ein Begleiter. Er ist auch ein Förderer von Glauben und Vertrauen. Das müssen wir nicht selber leisten. Wir müssen nicht selber uns einen abkrampfen, sondern er ist der, der unseren Glauben stärkt, fördert und unser Vertrauen auch immer wieder versucht zu wecken. In dem Sinne ist er eigentlich auch ein Identitätsstifter. Er tut uns, in uns die Identität als Kind von dem grossen Gott, von dem höchsten Gott stiften und er versucht sie auch zu bewahren, uns immer wieder in Erinnerung zu rufen. Jesus tut im Johannes 16, 8 bis 11, in dem letzten Abschnitt, nachher beschreiben, was passiert, wenn der Heilige Geist kommt. Mit seiner ganzen Dimension, die er mitbringt. Er sagt, und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt, der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ich habe zuerst überlegt, diesen Abschnitt wegzulassen, weil er hat mich etwas schwierig gedünkt. Und nachher in der Auseinandersetzung bin ich aber gleich wieder einmal mehr, hat es mich spannend gedünkt, was da alles drinnen steckt. Und ich möchte es mit euch teilen. Die Passagen, die Verse 8 bis 11, die sind nicht ganz so einfach zu verstehen, aber sie sind recht spannend. Weil da wird unter anderem deutlich, dass der Heilige Geist vor allem eine zentrale, grundlegende Aufgabe hat. Er ist der, der das Evangelium bezeugt und transportiert, könnte man auch sagen. Er ist der, der Verständnis schafft dafür, worum es im Kern geht. Wir können auch sagen, er übersetzt sozusagen, was Jesus bewirkt hat in seinem Wirken, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen und in seinem Zurück in den Himmel gehen. Und mir ist wie bewusst worden, dass mit der Auffahrt von Jesus eigentlich ja die Möglichkeit für Menschen, Jesus kennenzulernen und Rettung zu finden, wie weg war. Und wenn der Geist nicht gekommen wäre, wäre es wie nicht möglich gewesen, zum Glauben zu finden und gerettet zu werden. In dem Sinn kann man auch sagen, der Heilige Geist setzt eigentlich das Werk von Jesus fort. Und er macht das eben, wie es da heisst im Text, indem er die Welt der Sünde, der Gerechtigkeit und des Gerichts überführt. Was ist gemeint mit dem? Der Heilige Geist schafft ein Verständnis für die Sünde. Sünde, die definiert wird als fehlender Glauben oder als andauerndes Misstrauen Jesus gegenüber. Oder vielleicht auch als eine Haltung, eine Lebenshaltung, wo Gott eben nichts zutraut und nur auf Sichtbare baut. Der Geist bezeugt, dass wir Sünder sind und dass unsere Sünden nur durch Jesus geheilt und vergeben werden können. Das ist ein Aspekt. Das ist das, was mit Sünde gemeint ist. Dann schafft er auch ein Verständnis für Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die hier gemeint ist, es geht um Gerechtigkeit von Jesus als Gottes Sohn. Dass er gestorben ist, dass Gott ihn auferweckt hat, dass er nachher zurück in den Himmel geht, das sind alles Zeichen und auch wie Beweise dafür, dass Jesus wirklich der war, den er behauptet hat zu sein. Man hat ihm ja viel vorgeworfen, du bist ein Gotteslästerer, du bist mit dem Beelzebub im Spiel und weiss nicht was. Und in dem das alles passiert, in dem sich die Heilsgeschichte sozusagen weiterentwickelt, wird deutlich, dass Jesus wirklich gerecht war und dass er haltet, was er verspricht. Der Geist bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der stellvertretend für uns gestorben ist, nach 3 Tagen von den Toten auferweckt wurde und zum Vater ist zurückgekehrt. Das ist der 2. Aspekt, Gerechtigkeit. Und der 3. Aspekt, Verständnis fürs Gericht. Es ist dort die Rede vom Herrscher dieser Welt. Es heisst nichts anderes, dass Satan mit dem, was Jesus da hat und mit dem, dass er gestorben ist für uns, seinen Herrschaftsanspruch verloren hat. Er hat kein Recht mehr, uns anzuklagen. Das sollten wir uns mal hinter die Ohren schreiben. Dann wäre wahrscheinlich vieles einfacher. Satan hat kein Recht mehr, uns anzuklagen. Der Geist bezeugt, dass das Kreuz, das eigentlich der Triumph werden von Satan, nämlich dass Jesus eliminiert wird, dass das Kreuz für ihn zu der grössten Niederlage geworden ist. Und dass die Macht vom Bösen eben nicht grenzenlos ist und auch nicht endgültig. Der Gerhard Meyer, der hat es geschafft, in seinem Bibelkommentar den doch eher komplexen Abschnitt sehr verständlich und einleuchtend zusammenzufassen. Und ich möchte es nicht euch vorenthalten. Er sagt, wer immer sich öffnet, und das scheint das Einzige zu sein, wo wir leisten müssen oder wo wir können beitragen können, uns öffnen. Wer immer sich öffnet, kann durch das Wirken des Heiligen Geistes von der Sünde des Unglaubens, von der Bedeutung Jesu und vom Sieg über Satan überzeugt werden. Und dann kommt eigentlich das Evangelium in kürzester Form, wie ein Elixier. Das hat mich sehr berührt. Wer überzeugt wird vom Geist, erkennt seine Schuld. Wer seine Schuld erkennt, findet Vergebung in Jesus. Und wem in Jesus vergeben ist, für den gibt es keine Verurteilung mehr. Wer überzeugt wird, erkennt seine Schuld, Thema Sünd. Wer seine Schuld erkennt, findet Vergebung in Jesus, weil er gerecht ist und uns gerecht macht. Und wem in Jesus vergeben ist, für den gibt es keine Verurteilung mehr. Ich möchte mit einem weiteren Anstoß euch ja, nochmal Gedanken weitergeben oder fragen, welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben? Oder vielleicht auch, welche Bedeutung hat er oder hat er auch noch nicht? Und dann die Frage, rechnest du damit, dass er dir beisteht? Dass er es ist, der dir nicht nur einmal bei der Bekehrung, sondern immer und immer wieder die Augen für Gottes Wirklichkeit öffnet und dich auch daran erinnert, wer du bist in Jesus, dass du ein Kind von Gott bist. Und er dich daran erinnert an deinen Status als Kind und dass du nicht mehr kannst angeklagt werden. In dem Text, den wir heute Morgen angeschaut haben, versucht Jesus, die Jünger für seine Sicht zu gewinnen. Er tröstet sie in ihrer Traurigkeit, indem er ihnen den Beistand verspricht. Und er sichert ihnen zu, dass sie mehr werden gewinnen durch den Beistand, als dass sie verlieren, indem er geht. Und das ist eine Ermutigung, wo ich denke, dass wir die auch immer wieder nötig haben. Der Text hat für mich drei Aspekte. Er ist einerseits eine Einladung, Gott, lass Gott zu sein. Vieles, was Gott tut oder eben auch nicht tut, entspricht nicht unseren Erwartungen und löst in unserem Leben immer wieder Fragen, Zweifel, Enttäuschungen oder Trauer aus. Und es hat Platz. Die Jünger waren traurig bei Jesus. Wir dürfen mit diesen Gefühlen zu Gott kommen. Die zweite Einladung, nebst dem Gott, lass Gott sein, ist, dass wir umdenken und immer wieder neu uns für Vertrauen entscheiden. Wir sind eingeladen, Gott zu vertrauen, dass alles, was er tut, gut ist, sogar noch besser, als wir es denken. Und das gilt für die gesamte Heilsgeschichte, wie Gott mit uns, mit der Menschheit unterwegs ist, aber es gilt auch für unsere ganz persönliche Geschichte. Und der dritte Aspekt ist die Einladung, dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen sollen. Dass wir uns dürfen bewusst sein dürfen, dass wir dürfen darauf bauen dürfen, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns als Helfer beisteht. Und dass auch er es ist, mir ist das im Zusammenhang mit Evangelisation auch nochmal neu bewusst worden. Er ist der, der die Herzen öffnen muss, der die Sicht geben muss, wenn es darum geht, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber er ist auch der, der Anfänger und Vollender in unserem eigenen Glaubensleben ist. Das ist nicht einfach nur eigene Leistung, die wir hier bringen können. Ich möchte schließen mit einem Gedicht, mit einem geistreichen Gedicht von Cornelia Shiva und mit einem Sagen aus Epheser 3. Cornelia Shiva schreibt hier in einem Gedicht: Was ich nicht verkrafte, was meinem Leben Kraft raubt, ist für dich nicht zu schwer. Du entkräftest, was mein Leben bindet, in Wenn und Aber. Erleichterst mir mein Herz, Kraft deiner Gegenwart. Ich möchte euch segnen mit Epheser 3, 16, wo steht: Ich bitte Gott, euch aus seinem erschöpflichen Reichtum, unerschöpflichen Reichtum, Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet.